Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Am Mikrofon ist Matthias Henjes. Einen guten Abend. Was sind unsere Themen heute? Logistik für den Endsieg zur Geschichte des Kieler Instituts für Weltwirtschaft im Nationalsozialismus. Wer schafft mehr Wohlstand und Stabilität, die Demokratie oder die Diktatur? Ein Kongress an der Universität Münster. Wahlzettel und Gewalt, neue Forschungen zu Überzeugungen von AfD-Wählern. Der graue Markt in der Pflege. Eine Untersuchung zu den Lebensumständen osteuropäischer Betreuerinnen. Und schließlich unser Schwerpunkt. Unabhängig von Gott und vom Vaterland. Wie sich das Recht von Religion und Politik emanzipierte. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel ist eine renommierte Forschungseinrichtung. Ökonominnen und Ökonomen untersuchen Triebkräfte und Auswirkungen internationaler Wirtschaftsaktivitäten und schreiben Gutachten zu den Möglichkeiten wirtschaftspolitischer Steuerung. Die Vergangenheit des Instituts jedoch liefert ein plastisches Beispiel, wie reine Wissenschaft zum Bestandteil verbrecherischer Politik werden kann. Zwischen 1933 und 1945 waren Kieler Volkswirte der ökonomische Think Tank des nationalsozialistischen deutschen Staates. Das belegt jetzt detailliert die Forschung eines Münchner Historikers. Ursula Storost stellt die neue Untersuchung vor.
Die Decken des holzgetäfelten Treppenhauses im Kieler Institut für Weltwirtschaft sind hoch, die Flure lang. Im ersten Stock die Präsidentengalerie, Bilder aller bisherigen Direktoren. Andreas Predöhl, der von 1934 bis 1945 das Institut leitete, ist neuerdings umgezogen, sagt die wissenschaftliche Geschäftsführerin Sonja Petersen.
Also sozusagen von dem Zentrum um eine Ecke gezogen, auf eine andere Wand umgezogen mit einem Kommentar dazu, also mit einem allgemeinen Kommentar zu der Epoche und mit einem kurzen Kommentar, damit man das auch einordnen kann.
Die Professorin für Umwelt- und Klimapolitik zeigt auf den Text unter dem Bild. Willfährig im Dienste der Kriegswirtschaft. Predöhl übernahm im März 1934 die Leitung und damit, so kann man es lesen,
wurde das Institut zu einem nützlichen Instrument für Wirtschaftspolitik und Kriegsführung des Dritten Reichs.
Der Historiker Dr. Gunnar Thake vom Institut für Zeitgeschichte in München hat jetzt die Geschichte des Kieler Weltwirtschaftsinstituts akribisch aufgearbeitet. Er fand heraus,
die Kontinuität über den Ersten und Zweiten Weltkrieg hinweg. Dass das IFW also, gegründet schon vor dem Ersten Weltkrieg, sich massiv in die Kriegsforschung im Ersten Weltkrieg eingesetzt hat und da für die totalisierte Kriegswirtschaftsführung sich engagiert hat. Und insofern konnten sich die Institutsmitarbeiter im Zweiten Weltkrieg auf eine gewisse institutionelle Kontinuität berufen.
Noch in der Festschrift zum 100-jährigen Jubiläum im Jahr 2014, in der durchaus schon kritisch auf die NS-Zeit geblickt wurde, hieß es,
dass das Institut keine Handlungsoptionen hatte, sondern dass es unter Druck stand im Nationalsozialismus und dass sich der Direktor dem Regime angedient habe, um seine Mitarbeiter zu schützen.
In Wahrheit war das Institut ein Bestandteil des nationalsozialistischen Systems, sagt Gunnar Thake. 1933 wurden führende Forscher wegen ihrer jüdischen Herkunft zum Teil mit brachialer Gewalt aus dem Institut vertrieben. Das IFW wurde eine Stätte für Sozial- und Wirtschaftslehre des Nationalsozialismus in Deutschland. Viele hochrangige Personen der Reichs- und Wehrmachtsführung sprachen dem damaligen Leiter dafür ihren Dank aus. So wie Gauleiter Hinrich Lohse 1939. Er war später einer der Hauptverantwortlichen für die Ermordung der lettischen Juden.
dass es Ihnen auch weiterhin gelingen möge, wie bisher, in Treue zur nationalsozialistischen Weltanschauung die Arbeit in Ihrem einzigartigen Institut zum Wohle des Ganzen zu leisten und der Wissenschaft zu dienen, ist mein Wunsch.
Zum Wohle des Ganzen entwickelte Andreas Predöhl das Konzept des völkischen Optimums.
Nicht als wissenschaftliches Konzept, sondern als wissenschaftspolitischen Kompromiss. Es bedeutet also, dass einerseits die Institutstradition gewahrt wird, echte Wissenschaft zu betreiben, dem aber eine nationalsozialistische Zielperspektive überzustülpen. Das Ziel ist, die Macht Deutschlands zu maximieren. Diesen Zustand bezeichnet er als völkisches Optimum.
Das Institut, so Gunnar Thake, forschte fortan für den deutschen Wirtschaftskrieg. Das bedeutete, je mehr Länder man erobern konnte, umso größer würde der Wirtschaftsraum und damit das völkische Optimum.
Das also, wenn man ganz Kontinentaleuropa kontrolliert, den kontinentaleuropäischen Großraum endlich erobert, dann kann man in diesem Raum auch einen Freihandel zulassen, ohne dass Deutschland das verwundbar machen würde. Das ist also die Zielperspektive Großraum, die durchaus einen Freihandelsaspekt hat, aber den Zweck hat, die deutsche Macht, die ja militärisch erobert worden ist, wirtschaftlich abzusichern.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts stellten Regierung und Wehrmacht die Informationen bereit, die gebraucht wurden, um die Angriffskriege durchzuführen.
Das fing bereits im Herbst, Winter 1939-40 an, als die Wehrmacht Informationen brauchte, um den Überfall auf Dänemark und auf Norwegen durchführen zu können. Und da hat man auf das IFW zurückgreifen können, wo in der Bibliothek und im Archiv, im sogenannten Wissensspeicher, dort die Informationen schnell verfügbar und abrufbar waren und zusammengestellt werden konnten und der Wehrmacht in einer Vielzahl von Berichten zugeleitet wurden.
Das Institut, so Gunnar Thake, lieferte während der mehr als 5 Jahre dauernden Kriegszeit hunderte von Analysen, Datensammlungen und Gutachten. Und die IFW-Ökonomen waren hoch erfreut über deren Nützlichkeit für den NS-Staat. So schrieb Andreas Predöhl 11 Tage nach dem deutschen Angriff auf Polen an den von den Nazis abgesetzten Institutsgründer Bernhard Harms.
Das Institut arbeitet auf vollen Touren an frischen, aktuellen Aufgaben und steht in enger, fast herzlich telefonischer Verbindung mit der für das Institut im Augenblick vernünftigsten Stelle, dem Wehrwirtschaftsamt der Wehrmacht.
Die Institutsmitarbeiter machten diesem Amt auch konstruktive Vorschläge zur Neuplanung der eroberten polnischen Gebiete.
Und das hat insofern einen ganz starken Verbrechensaspekt, als dass dieses Gebiet, was in Polen nach rein wirtschaftsrationalen Gesichtspunkten neu geplant werden sollte, ja erst von den Menschen, die dort gelebt haben, gelehrt werden musste. Das heißt, diese Menschen mussten ja erst vertrieben und getötet werden, um dann das Land neu nach idealisierten wirtschaftsrationalen Gesichtspunkten aufzubauen.
Als Funktionsträger des nationalsozialistischen Regimes, so Gunnar Thake, seien Andreas Predöhl und seine Kollegen nachweislich über alles, was in Deutschland und den besetzten Gebieten passierte, bestens informiert gewesen. Über die Konzentrationslager, den Holocaust und
auch im Aspekt des Holocausts durch die mobilen Einsatzgruppen. Man hat zum Beispiel kooperiert mit dem Leiter einer Einsatzgruppe, also eines Todesschwadrons in der Sowjetunion, der die Ermordung von 90.000 Menschen organisiert hat. Das war ein ehemaliger Institutsmitarbeiter, der 1933-34 im Institut war.
Im Dezember 1945 wurde Andreas Predöhl auf Anweisung der britischen Militärbehörden entlassen. Ab 1947 arbeitete er aber wieder als Professor, erst an der Kieler Universität, dann an der Universität in Münster. 1965 wurde er Gründungsdirektor des Deutschen Überseeinstituts in Hamburg. Heute, so der Ex-Vizepräsident des IFW, Professor Rolf Langhammer, stelle sich für das Institut die Frage, was Forscherinnen und Forscher tun müssten, um nicht wieder in so eine Situation zu geraten.
Und da geht es vor allen Dingen um eine Frage. Können wir als Wissenschaftler Ziele, die man uns gibt, widerspruchsfrei akzeptieren? Sind wir nur die Technokraten, die Ziel-Mittel-Optimalität letztlich erforschen? Also wir bekommen die Ziele vorgesetzt, die hinterfragen wir nicht und dazu suchen wir dann die optimalen Mittel raus. Das hat das Institut damals getan.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler am IFW hätten heute einen Ehrenkodex. Sie würden transparent arbeiten und alle ihre Ergebnisse der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Aber Wissenschaft sei generell nicht gefeit davor, zur Denkfabrik für Herrschende zu verkommen. Rolf Langhammer nennt als Beispiel,
dass man aus dem amerikanischen Handelsministerium fabrizierte Gutachten bekommt, die die Position des Präsidenten stützen, obwohl sie wissenschaftlich und auch ethisch gesehen nicht haltbar sind.
Die politische Ökonomie von Demokratie und Diktatur lautet der Titel eines internationalen Kongresses, der heute an der Universität Münster beginnt. Was aber ist politische Ökonomie? Lange war der Begriff als Fachterminus marxistischer Denkschulen vorbelastet. Seit einigen Jahrzehnten erlebt er, vor allem im angelsächsischen Sprachraum, eine Renaissance. Im Unterschied zur betrieblichen Ökonomie bezeichnet die politische Ökonomie heute interdisziplinäre Untersuchungen zur Organisation einer Gesellschaft. Überwiegend auf empirischer Basis untersuchen Ökonomen, Politologen, Soziologen oder Historiker, mit welchen Mitteln Ziele wie Wohlstand, Stabilität oder Freiheit am ehesten erreicht werden können. Ein Schwerpunktthema der Tagung ist die Frage, was leistet dabei die Demokratie, was die Diktatur? Über einen Aspekt, die Situation der Demokratie in Europa, habe ich vorab mit Thomas Abholte gesprochen, Professor für ökonomische Politikanalyse in Münster und einer der Veranstalter.
Es geht im Wesentlichen um die tieferen Ursachen, die hinter den aktuellen Problemen in der Europäischen Union stecken. Die sind häufig sehr parallel zu den Ursachen dessen, was man manchmal die Krise der Demokratie im Augenblick nennt. Die Akzeptanz politischer Eliten, speziell hier natürlich die Akzeptanz auch von Entscheidungsmechanismen innerhalb der Europäischen Union. Bei der Europäischen Union kommt natürlich dazu, dass die Entscheidungsmechanismen sehr kompliziert und oft nicht transparent sind. Und das natürlich in besonderer Weise dann die Akzeptanz des europäischen Projekts in Mitleidenschaft zieht.
Dann lassen Sie uns doch mal über ein konkretes Beispiel sprechen. Vielleicht können Sie einige dieser Ursachen benennen.
Also sicher ist ein Auslöser der Krise in Europa zunächst mal die Flüchtlingskrise von 2015 gewesen. Aber sie hat, meine ich, eher aufgedeckt, was überall verstreut in dem einen Land mehr, in dem anderen Land weniger, an Ressentiments gegenüber der Europäischen Union so zu finden ist. Es ging ja zunächst mal los mit Ländern in Mittelosteuropa, die also neu hinzugekommen sind, die zunächst mal sehr euphorisch waren und unbedingt Mitglied der Europäischen Union werden wollten, wo sich aber jetzt doch zeigt, dass die dahinter steckenden Gesellschaften auch sehr gespalten sind.
Ja.
Wenn man da also genauer hinguckt, dann sind die Treiber hinter der Integration in die Europäische Union zu finden in dem, was man so vielleicht liberales Bildungsbürgertum nennt. Und es gibt eine starke Gegenbewegung, die richtet sich zum Teil sogar gegen die eigenen demokratischen Systeme, aber dann vor allen Dingen auch gegen die Europäische Union. Und das ist dann 2015 durch die Ängste, die diese Flüchtlingskrise ausgelöst hat, offen ausgebrochen.
Herr Abholte, kann man denn da noch einen Schritt weiter gehen? Haben Sie denn und Ihre Kollegen Daten darüber, woher diese Ressentiments kommen und welche Gruppen oder auch welche sozialen Schichten das sind?
Soweit wir das sehen können, sind die sehr parallel zu denjenigen Schichten innerhalb der Gesellschaften, die generell gegenüber den liberalen Demokratien Vorbehalte entwickeln. Und das bedeutet, es sind die weniger Gebildeten, es sind die, die nicht in den Städten wohnen und es sind diejenigen, die man mitunter auch als Verlierer der wirtschaftlichen Entwicklung sehen könnte. Und hier finden wir natürlich in Mittelosteuropa, da müssen wir, glaube ich, Ostdeutschland mit einschließen, doch eine sehr viel stärkere Polarisierung, als wir das in den etablierten westlichen Demokratien Europas finden, wenngleich auch da das, wie wir sehen, ja so langsam durchbricht.
Nun geht es ja in dem Gesamtthema der Konferenz nicht nur um Ursachen, sondern eben auch um Auswirkungen von Entwicklungen, die in Richtung Diktatur führen oder Erfahrungen mit Diktaturen werden vorgestellt. Wenn wir jetzt also auf Länder blicken, wo diktatorische Systeme etabliert sind, wie sind denn die Auswirkungen? Eine der Erwartungen, die viele damit verbinden, ist, dass alles besser wird, wenn einer zu entscheiden hat, um es mal ganz simpel auszudrücken.
Das ist eine Wahrnehmung, die sehr reizvoll, könnte man sagen, eigentlich ist. Denn Demokratie lebt ja nicht allein von Mehrheiten, sondern Demokratie lebt von rechtsstaatlichen Verfahren. Mhm. Wir haben alle gelernt, dass Demokratie beinhaltet, dass man Mehrheitsentscheidungen zu respektieren hat. Und das ist gut und richtig so. Und das erschließt sich uns auch aus der Intuition heraus. Schwieriger wird es bei den rechtsstaatlichen Verfahren. Die einzusehen und deren Wichtigkeit und große Bedeutung zu akzeptieren, das scheint den Menschen sehr viel schwerer zu fallen. Und wenn wir dann sehen, dass gerade rechtsstaatlich organisierte demokratische Länder häufig es mit Hemmnissen, Investitionshemmnissen und so weiter zu tun haben, und wenn wir so spektakuläre Geschichten hören aus China, wo in wenigen Tagen ein komplettes Krankenhaus baut, während wir in, ich glaube, 16 Jahren noch nicht in der Lage waren, einen neuen Flughafen zu bauen. Solche Dinge nähren den Eindruck, dass rechtsstaatliche Entscheidungsmechanismen letztendlich nicht geeignet werden, um eine Gesellschaft voranzubringen. Das ist eine Illusion, aber die Illusion drängt sich den Menschen auf. Und wenn das noch angefüttert wird durch das Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, dann kann sehr schnell jemand, der eine scheinbare Alternative dazu anbietet, sehr populär werden. Und was die Sache dann schlimmer macht, diese Menschen können sich dann schnell mal auf Mehrheiten berufen, wenn sie tatsächlich populär geworden sind. Und wenn die dann die rechtsstaatlichen Verfahren ausblenden, geben sich als die wahren Demokraten aus. Und das funktioniert offensichtlich und es funktioniert teilweise auch bei uns.
Die Frage ist ja dann, die auf der Hand liegt, was sagt man denn, um diese Illusion der Effizienz einer Diktatur zu zerstören?
Das ist sicher eine der ganz schwierigen Fragen. Denn man muss dazu ein bisschen weiter ausholen, um das zu verstehen. Und ich fürchte, das muss sehr früh anfangen in der Sozialisation junger Menschen. Und ich glaube auch, dass wir die politische Bildung in der Hinsicht nochmal anpassen müssen. Ich hatte es schon erwähnt, wir haben das hier in Westdeutschland nach dem Krieg quasi mit der Muttermilch eingesogen, dass das Mehrheitsprinzip wichtig ist und das war gut und richtig so. In Ostdeutschland hat das dann nach 1990 auch funktioniert. Aber es ist eben nicht alles und wir werden nochmal ein wenig darauf verwenden müssen, die politische Bildung so anzupassen, dass es breiter wird, dass es ein breiteres Fundament gibt und dass die Menschen verstehen, dass es Verfahren, Regeln geben muss, die wir einhalten und nicht einfach nur Mehrheiten. Mehrheiten auch, aber eben nicht nur. Mhm. Und das muss früh anfangen, das werden wir anpassen müssen, aber das wirkt natürlich nur sehr langfristig. Und in der kurzen Frist können wir fast nur darauf hoffen, dass sich doch die rechtsstaatlichen Verfahren als überlegen erweisen werden. Da habe ich leider kein Patentrezept, um das mal so eben zu korrigieren, was da schiefgelaufen ist.
Wer über die Lage der Demokratie in Deutschland nachdenkt, muss sich vor allem mit dem erschreckenden Aufstieg der AfD auseinandersetzen. Wie stehen AfD-Wähler zu unserem parlamentarischen System? Wollen sie es schwächen oder gar abschaffen, wie es jüngst wieder der Vorsitzende der AfD-Fraktion in Thüringen gefordert hat? Wie stehen sie zur Gewalt? Und wo liegt der Zusammenhang zu Rassismus und Antisemitismus? Etwas anders als die eben gehörte Charakterisierung durch den Münsteraner Thomas Abholte fallen Ergebnisse einer Wählerbefragung aus, die das Kompetenzzentrum für Rechtsextremismus und Demokratieforschung an der Universität Leipzig durchgeführt hat. Ein Bericht von Eva-Maria Götz.
Die Menschen wählen die AfD nicht trotz Höcke, sondern wegen Höcke.
So räumt Dr. Oliver Decker, Direktor des Kompetenzzentrums für Rechtsextremismus und Demokratieforschung Leipzig, mit der Meinung auf, der rechtsgerichtete sogenannte Flügel dieser Partei sei eine Randerscheinung.
Es sind tatsächlich sehr viele Menschen mit einer extrem rechten Einstellung unter den AfD-Wählerinnen zu finden. Und sie sind deutlich stärker ausgeprägt, diese Einstellung, als bei anderen Parteien.
2416 Personen im Alter von 14 bis 91 Jahren nahmen an der repräsentativen Befragung teil, die die Leipziger Wissenschaftler jetzt nochmals ausgewertet haben, um die Klientel der Rechtspartei genauer beschreiben zu können. Und so lässt sich die Anhängerschaft der Alternative für Deutschland definieren.
Der AfD-Wähler ist eher ein Mann.
Einem Anteil von 62,5% männlichen Wählern stehen 37,5% Wählerinnen gegenüber.
Er hat eher ein durchschnittliches Einkommen. Er liegt jetzt nicht im unteren Bereich.
Immerhin 41,3% der AfD-Anhänger verfügen über ein monatliches Nettoeinkommen von mehr als 2.500 Euro. Das entspricht in etwa dem Einkommen unter den Anhängern der Grünen. Die immer wieder geäußerte Vermutung, eine Neigung zu Rechtsextremismus und Rechtspopulismus habe etwas mit einem niedrigen sozialen Status zu tun, lässt sich also nicht halten. Und?
Wir haben einen durchschnittlichen Bildungsgrad und interessanterweise auch einen geringeren Anteil als bei vielen anderen Parteien einer konfessionellen Bindung, obwohl gerade die AfDler ja als Retter des christlichen Abendlandes auftreten, sind bei ihnen Christen und Christinnen deutlich weniger repräsentiert als bei allen anderen Parteien.
Auch die Unterschiede zwischen ost- und westdeutschen AfD-Anhängern interessieren die Soziologen. Julia Schuler, wissenschaftliche Mitarbeiterin und im Vorstand des Leipziger Kompetenzzentrums.
Insbesondere Antisemitismus hatten wir zunächst in Westdeutschland höhere Werte als in Ostdeutschland. Das hat sich über die Jahre hinweg stärker angeglichen. Ausländerfeindlichkeit war tatsächlich so eine Dimension, die in Ostdeutschland von Beginn an höhere Werte aufzeigte.
Sätzen wie: Ohne Judenvernichtung würde man Hitler heute als großen Staatsmann ansehen. Oder: Auch heute ist der Einfluss der Juden zu groß, geben die AfD-Wähler in allen Bundesländern eine signifikant höhere Zustimmung als Wähler anderer Parteien oder Nichtwähler. Auch bei der Gewaltbereitschaft ist die Wählergruppe Spitzenreiter. 20% bejahen den Satz, in bestimmten körperlichen Situationen würde ich Gewalt anwenden. Wähler der anderen im Bundestag vertretenen Parteien kommen dabei auf Werte zwischen 8 und 13,8%. Und für den Satz, ich selber würde nie Gewalt anwenden, aber es ist schon gut, dass es Leute gibt, die mal ihre Fäuste sprechen lassen, gibt es bei der AfD-Wählerschaft sogar 35% Zustimmung. Für Oliver Decker ist diese soziale Dominanzorientierung ein wesentliches Merkmal der rechtsgerichteten Ideologie.
Im Hintergrund steht aber immer die Vorstellung, dass eine Gesellschaft durch Kämpfe zwischen Gruppen geprägt wird und nicht um Aushandlungsprozesse zwischen einzelnen Interessen in der Gesellschaft, sondern es gibt Gruppenzugehörigkeit, die sind homogen, sollen auch homogen sein, diese Gruppen, die anderen werden auch als homogen wahrgenommen und zwischen denen gibt es Kämpfe und berechtigterweise soll sich der Stärkere durchsetzen.
Diese Form des Sozialdarwinismus, des Glaubens an das Recht des Stärkeren, wird von den Volksvertretern der AfD in den Parlamenten vorgelebt. Interessant ist zum Beispiel,
dass wir ja auch in der Rhetorik bei wichtigen Exponenten und Exponentinnen der AfD, ob das Weigel, Gauland oder Höcke oder Kalbitz ist, diese Kampfhaltung auch wiederfinden. Es ist also nicht nur der Inhalt davon geprägt, sondern auch, wie sie auftreten und wie sie ihre Eigengruppe adressieren und die andere beschreiben. Das ist immer jeweils mit drin und auch auf der Ebene treffen die Agitation der AfD einen großen Resonanzraum bei bestimmten Leuten, weil sie genau dieses Konzept auch haben und teilen.
Die Affinität zu Antisemitismus und fremdenfeindlichen Einstellungen und die Gewaltbereitschaft bedingen einander, meint Oliver Decker. Doch die grundsätzliche Gewaltbereitschaft stehe dabei am Anfang.
Rassismus dient zur Legitimation von Gewalt. Wer rassistische Theorien vertritt, auftritt, tut das immer auch, um seine eigene Aggression zu legitimieren und die Gewalt, die er im nächsten Schritt anwenden wird.
Doch wie sieht es angesichts der Tatsache, dass die Alternative für Deutschland mittlerweile in nahezu allen Landes- und Bundesparlamenten vertreten ist, mit der grundsätzlichen Einstellung zur Demokratie unter ihren Anhängern aus? Julia Schuler.
Einstellung zur Demokratie können wir einerseits erfassen, indem wir direkt nachfragen, wie die Idee der Demokratie, so wie sie funktioniert, wahrgenommen wird. Und da zeigt sich zum einen, dass sie auch unter Anhängerinnen der AfD noch relativ viel Zustimmung findet, aber zum Beispiel mit der konkreten Umsetzung der Demokratie, da es eine hohe Unzufriedenheit gibt.
Und Oliver Decker präzisiert, dass
das, was an der Demokratie geschätzt wird, einerseits Freiheitsrechte sind. Das ist den Menschen ein sehr hohes Gut. Jeder möchte für sich Freiheitsrechte haben und in Anspruch nehmen. Und durchaus gleichzeitig mit den eigenen Freiheitsrechten die Rechte anderer eingeschränkt sehen wollen. Also dass eine Demokratie dann gut ist, wenn das Staatsvolk homogen ist, möglichst wenig Differenzen, Herkunft und Ähnliches hat, während eine plurale Demokratie, die liberale Rechte hat, für sie eher irritierend ist und abgelehnt wird. Nichtsdestotrotz wollen trotzdem alle immer persönlich möglichst große Freiheiten für sich.
Dass die Anhängerschaft der AfD sich in der Umfrage auch noch als besonders anfällig für Verschwörungstheorien gezeigt hat und 43% ihrer Wähler und Wählerinnen an Geheimorganisationen glauben, die Einfluss auf das politische Geschehen in unserem Land nehmen, macht die Ergebnisse der Leipziger Studie nicht beruhigender. Eine offene Auseinandersetzung mit rechtsextremem Gedankengut wünschen sich die Wissenschaftler des Kompetenzzentrums angesichts ihrer besorgniserregenden Erhebungen in allen staatlichen Institutionen, auch bei der Polizei und dem Verfassungsschutz, die letztlich ein Spiegel der Gesellschaft seien, wo deshalb also auch mit einem Anteil an rassistischen und gewaltbereiten Positionen zu rechnen sei. Aber auch in den Parlamenten sei die Diskussion weiter zu führen. Und zudem innerhalb der AfD, deren oberste Vertreter ja nicht müde würden, sich als neue Volkspartei der Mitte zu gerieren.
Jetzt, wo die AfD sich so deutlich inhaltlich und von der Rhetorik her gemein gemacht hat mit den Inhalten der extremen Rechten, muss die Aufforderung an den Teil der Partei gehen, hier eine klare Linie zu ziehen. Wo hört ein konservativ, auch vielleicht nationales Weltbild auf? Und wo beginnt der Rechtsextremismus und die Demokratiefeindlichkeit? Wenn das nicht gelingt innerhalb der AfD, dann glaube ich, führt auch kein Weg daran vorbei, sie klar zu klassifizieren als verfassungsfeindlich.
Zeit ist Geld. Diese Formel kennen alle, die zu Hause ein altes oder krankes Mitglied der Familie betreuen. Die Fachkräfte ambulanter Pflegedienste sind so teuer, dass sich trotz staatlichen Pflegegelds damit in der Regel nur die allernötigste Unterstützung abdecken lässt. Was darüber hinausgeht, muss anders organisiert werden, mit Polinnen zum Beispiel. So werden Betreuerinnen häufig genannt, die nicht nur aus Polen, sondern aus verschiedenen Ländern Osteuropas kommen und in deutschen Haushalten pflegebedürftige Menschen versorgen. Sie kosten deutlich weniger als eine deutsche Fachkraft, denn in der Regel sind sie informell beschäftigt, ohne richtigen Arbeitsvertrag. Dieser graue Markt der Betreuung, auf dem sich auch diverse Vermittlungsagenturen tummeln, ist sozial wie gesundheitspolitisch hochproblematisch, wird aber weithin toleriert und auch wenig erforscht. Eine neue Studie dazu stellt Isabel Fanrich Lautenschläger vor.
Beide kommen aus Polen. Magda, 60 Jahre alt, ist Designerin und spricht Deutsch. Weil ihr Mann in finanzielle Schwierigkeiten geriet, betreut sie seit 12 Jahren in wechselnden deutschen Haushalten pflegebedürftige Menschen. Dagegen hat Dorota, 45, früh geheiratet, keine Ausbildung und spricht kaum Deutsch. Nach dem frühen Tod ihres Mannes musste sie für ihre chronisch kranke Tochter in Polen aufkommen. Seitdem sorgt sie für einen 94-jährigen Witwer in Deutschland, ebenfalls ohne Arbeitsvertrag. Zwei Beispiele, wie osteuropäische Betreuungskräfte ihren Job verrichten, wie sehr sich ihre Motivation und ihre Vorgeschichte voneinander unterscheiden. Für ihre Tätigkeit in privaten Haushalten gebe es bislang weder eine einheitliche noch eine zutreffende Bezeichnung, sagt Barbara Stettler-Mach, Präsidentin der Evangelischen Hochschule Nürnberg und Autorin einer neuen Studie zum grauen Markt der Pflegekräfte.
Der Klassiker ist ja in der Bevölkerung der Name Polin, weil eben die meisten Frauen zu Anfang dieser Versorgungsform aus Polen gekommen sind und nach wie vor auch kommen. Dann gibt es abgestufte Bezeichnungen, die Tätigkeit in den Blick nehmen, also Haushaltshilfe, Pflegehilfe, Pflegekraft, Betreuungskraft, die mit graduellen Unterschieden auch zutreffen. Aber in der Regel ist es eben keine examinierte Pflegekraft. Das heißt, es gibt hier eigentlich die Vorgabe einer Qualifikation, die nicht vorhanden ist. Dann gibt es die Bezeichnung 24-Stunden-Hilfe. Das suggeriert, dass jemand 24 Stunden bereit ist.
Weil die Pflegekräfte, zumeist Frauen im Alter über 50 Jahre, rund um die Uhr im Haushalt anwesend sind, werden sie auch als Live-In bezeichnet oder als Migrant Care Worker. Bis zu 600.000 Betreuungskräfte kümmern sich schätzungsweise in Deutschland um alte, kranke und pflegebedürftige Menschen. Neben der Möglichkeit, diese in Pflegeheimen unterzubringen oder einen ambulanten Pflegedienst ins Haus zu holen, hat sich diese dritte Form der Versorgung seit dem Fall des Eisernen Vorhangs immer mehr etabliert. Dennoch gibt es wenig gesicherte Erkenntnisse, sagt die Theologin Stettler-Mach. Das liege mit daran, dass die Frauen sich überall dazwischen befinden. Sie leben unter demselben Dach und benutzen häufig dasselbe Bad. Dennoch sind sie nicht Teil der Familie.
Sie bekommen Geld für das, was sie tun. Sie sind auch in der Regel keine Pflegekraft, obwohl sie pflegerische Aufgaben machen und vielleicht auch zum Beispiel Pflegegeld für sie verwendet wird von den Angehörigen. Sie sind in jeder Weise dazwischen, professionell, familiär und in allen Strukturen auch, in Bezug auf die Arbeitszeit, in Bezug auf die Finanzierung. Und das ist das Unklare, eben das Graue.
Mitautorin Helene Ignazzi, Professorin für Sozialarbeit in Nürnberg, ergänzt:
Ich sage immer zwischen den Welten, zwischen zwei Ländern, zwischen Heimatland und zwischen Deutschland. Das heißt auch zwischen den Familien. Und das, was sie da erbringen, das ist eine hoch anzuerkennende Leistung, weil sie müssen sozusagen versuchen, die Beziehungen zu ihren eigenen Familien im Heimatland oder Herkunftsland mit den Beziehungen zu den Familien in Deutschland im Gleichgewicht zu halten. Und das ist keine einfache Aufgabe.
Die Wissenschaftlerinnen selbst sprechen von einer 24-Stunden-Unterstützung durch osteuropäische Betreuungskräfte. Auch diese Bezeichnung treffe nicht ganz zu, räumen sie ein. Die einen kümmern sich stärker um den Haushalt, die anderen mehr um die Pflegebedürftigen.
Sie erbringen natürlich Grundpflege, also alle die Leistungen aus dem SGB 11, also aus der Pflegeversicherung, wo auch keine Pflegefachkraft vorausgesetzt wird. Das heißt, sie pflegen, sie betreuen, sie sind auch die sogenannten Gesellschaftsdamen. Sie putzen, sie kümmern sich um das Haus, um den Garten, im Winter um das Entschneien. Sie sind sozusagen Mädchen für alles, wenn ich das so salopp jetzt sagen darf.
Heikel sei, dass die Betreuungskräfte Aufgaben der sogenannten Behandlungspflege übernehmen, für die im Idealfall die Fachkräfte eines ambulanten Pflegedienstes zuständig wären. So verabreichen sie zum Beispiel Medikamente, tragen eine Salbe auf und wechseln Verbände. Aber
die meisten verfügen über keine Qualifikation als Pflegefachkraft. Das sind alles Kenntnisse, die sie sich selbst erarbeiten an Modellen oder sich abgucken von den Pflegekräften, die von ambulanten Pflegediensten in die Familien kommen. Sie recherchieren im Internet, sie informieren sich über Krankheitsbilder, aber sind nicht sozusagen auf diese Aufgabe, die sie da erfüllen, qualifiziert vorbereitet. Und das ist natürlich auch ein Dilemma.
Das Miteinander wird nicht zuletzt durch den arbeitsrechtlichen Status der Betreuungskräfte geprägt. 90% von ihnen seien informell in Deutschland tätig und damit ohne vertraglich festgelegte Arbeitszeit. Meist finden sie ihren Arbeitgeber durch Mund-zu-Mund-Propaganda. Stettler-Mach warnt allerdings vor der Vorstellung, der Weg über eine Vermittlungsagentur sei grundsätzlich besser.
Das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz untersucht zurzeit solche Situationen und kommt überwiegend zu dem Ergebnis, dass das deutsche Arbeitsrecht nicht berücksichtigt wird. Es gibt keine ausreichend geregelten Freizeiten, Nachtruhezeiten und so weiter. Also die Tatsache, dass jemand über eine Agentur angestellt ist, vielleicht in Polen auch Steuern bezahlt oder Sozialversicherungsbeiträge, heißt noch lange nicht, dass es im deutschen Sinn ein reguläres Arbeitsverhältnis ist. Das genau ist ja das Graue dabei.
Betreuungskräfte arbeiten unkontrolliert, unter Ausschluss der Öffentlichkeit, betonen die Expertinnen. Stillschweigend werde in Deutschland diese Betreuungsform als Win-Win-Win-Situation von Angehörigen, Betreuungskräften und Sozialstaat toleriert. Die Wissenschaftlerinnen sehen dagegen großen Regulierungsbedarf. Die Frauen müssten fortgebildet, Lohn und Arbeitszeit geregelt werden, fordern sie, und ernten dafür Kritik.
Das höre ich auch immer wieder. Warum stochern sie denn da rein? Das ist doch alles irgendwie eine ganz gute Situation für alle Beteiligten. Das ist sie aber formal nicht. Und das ist sie vor allem unter sozialethischen Gesichtspunkten nicht. Wir haben für eine wesentliche Aufgabe des Sozialstaates, nämlich die Versorgung alter, unterstützungsbedürftiger Menschen, hier eine Form etabliert oder haben zugelassen, dass sie sich etabliert, die unserem Sozialgesetzbuch nicht entspricht, die auch unserem Arbeitsgesetz nicht entspricht und die ganz häufig auch nicht einer menschenwürdigen Behandlung entspricht. Weder der pflegebedürftigen alten Menschen noch der Frauen, die sie umsorgen.
Der Band Grauer Marktpflege, herausgegeben von Barbara Stettler-Mach und Helene Ignazzi, ist im Verlag Vandenhoek & Ruprecht erschienen und kostet 18,99 Euro. Worauf fußt das Recht? Das Recht setzt Normen fest und definiert Sanktionen für den, der sie überschreitet, hat also eine ethische Grundlage. Damit liegt es nahe, in der Religion nach einer Begründung des Rechts zu suchen. Gesetze werden aber seit jeher von der Politik gemacht, von Kaiser, König oder Parlament. Das Recht stand daher Jahrtausende lang zwischen Religion und Politik. Wie sich Juristen nach und nach von diesen Einflüssen emanzipierten, hat ein Münsteraner Rechtshistoriker nun erstmals untersucht. Über seine Forschungen zur Selbstbehauptung des Rechts, die nie abgeschlossen ist, berichtet Mirko Smiljanic.
Recht ohne Religion. Funktioniert das überhaupt? Fehlt da nicht das ethisch-moralische Fundament? Sind Recht und Religion nicht unentwirrbar miteinander verwoben? Beispielhaft zu sehen am islamischen Rechtssystem der Scharia als auch an den 10 Geboten, die nach biblischer Überlieferung Gott dem Propheten Mose auf dem Berg Sinai übergeben hat. Fast möchte man in einem ersten Reflex die Frage bejahen. Schon bei oberflächlicher Betrachtung fällt die Antwort aber differenzierter aus. Das antike römische Recht zum Beispiel hatte kaum Berührungspunkte zur Religion.
Praktisch gar nichts, muss man sagen.
Professor Nils Jansen, Rechtshistoriker an der Universität Münster und Sprecher des Exzellenzclusters Religion und Politik.
Es gibt gewisse Überformungen und religiöse Einflüsse auf das Recht. In den christlichen Zeiten, das ist ab dem 3., 4., 5. Jahrhundert, die sich aber sehr schwer eigentlich rekonstruieren lassen, weil das eine sehr quellenarme Zeit ist. Deshalb gibt es im Justinianischen Gesetzbuch, in diesem Corpus Juris Civilis, gewisse christliche Elemente, aber eigentlich sehr wenig. Die Substanz des römischen Rechts, das kann man sagen, ist eigentlich säkular.
Im Frühmittelalter, also in der Phase zwischen 500 bis etwa 1050 nach Christus, orientierten sich Juristen zwar weiterhin an den Resten des römischen Rechts, aber
in diesem Kontext gehen aber auch Recht und Religion verhältnismäßig undifferenziert ineinander über. Insbesondere politische Konflikte werden nach rechtlichen und juristischen und politischen Kriterien unterschieden, ohne dass man institutionell oder auch vor allen Dingen bei der Argumentation klar differenzieren würde.
Im frühen Hochmittelalter, ab dem 10. und 11. Jahrhundert, sollte sich das ändern. Religion und Recht entwickelten sich nach und nach zu eigenständigen Wissenschaften. Was war passiert?
Das Papsttum im 11. Jahrhundert, dann auch im 12. und 13. Jahrhundert, ist dadurch gekennzeichnet, dass es die Machtansprüche, die Suprematieansprüche über alle Bereiche der Gesellschaft immer weiter ausdehnt. Bis dahin, dass selbst dasjenige, was eigentlich in der Tradition akzeptiert war, nämlich dass man die zwei Schwerter, das geistliche und das weltliche Schwert, trennt, dass man diese Lehre zum Teil zurücknimmt und sagt, eigentlich vereinigt der Papst beide Schwerter in seiner Hand. Der politische Herrscher führt dann das Schwert im Namen des Papstes. Also man sieht gewissermaßen, wie da das Papsttum tatsächlich den Bogen überspannt, sodass die Prozesse der Differenzierung gerade dadurch nochmal verstärkt werden.
Interessant sei in diesem Zusammenhang, wie sich die Juristen des Hochmittelalters durchsetzten, so Detlef Pollack, Professor für Religionssoziologie an der Universität Münster und Mitglied des Exzellenzclusters Religion und Politik.
Eine Möglichkeit, sich darauf zu beziehen, ist so zu tun, als ob man damit gar nichts zu tun hat. Und das machen die sogenannten Legisten, die gewissermaßen das römische Recht für sich adaptieren, ohne sich polemisch mit dem Papsttum auseinanderzusetzen.
Auf der einen Seite vermied man offene Konflikte mit dem damals übermächtigen Papsttum. Auf der anderen Seite ließen sich die Legisten aber auch nicht auf die Forderungen des Papstes ein. Still, aber sehr effizient setzten sie ihre Ideen um.
Ich würde sagen, es ist eine Form der Emanzipation, und zwar indem man die Konflikte im Direktzugriff versucht zu vermeiden und eine eigene Rationalität aufbaut. Die Legisten versuchen gewissermaßen, den Bestand der römischen Quellen so zu verarbeiten, dass sie nicht nur mit einzelnen Fällen beschäftigt sind, sondern die dahinterliegende Systematik und Logik, die Regeln der Gesetzgebung versuchen herauszufinden. Und wenn man das macht, dann entwickelt sich sozusagen sowas wie eine Eigendynamik innerhalb des Rechtes, die man dann von anderen Bereichen abgrenzen kann.
Was sich in letzter Konsequenz für das Recht und für die Rechtsprechung positiv auswirkte. Im Mittelalter etwa war Rechtsgelehrten klar, so Jansen,
dass für Fragen des Vertragsschlusses und sonstiger privatrechtlicher Verhältnisse die Religion vielleicht gar nicht so viel beizutragen hat und dass das Recht eine spezifische Rationalität, auch eine spezifische Rechtssicherheit und Stabilität gerade dadurch gewinnt, dass man es von einem Einfluss religiöser Akteure und damit von einem Überformen durch religiöse Wertungen unabhängig macht.
Nach und nach etablierten sich eigenständige Rechtsschulen, zum Beispiel im oberitalienischen Bologna, während theologische Wissenschaften ihr Zentrum in Paris fanden. Die Rechtswissenschaft entwickelte und profilierte sich so immer weiter. Ändern sollte sich das, als ein dritter Akteur auf die Bühne trat, die Politik. Drei Gruppen standen sich nun in diesem System gegenüber.
Da hat man Kirchenmänner und Theologen für die Religion, da hat man Professoren für die Wissenschaft, unter Umständen später auch Richter, aber nur sehr eingeschränkt eigentlich für das Recht. Und man hat Politiker und die Berater der Politiker, die gelehrten Berater der Politiker für das Feld der Politik.
Drei Gruppen, die immer häufiger in Konflikt gerieten.
Und dass es da zu einer komplizierten Dreiecksbeziehung kommt, das ist der Fall vor allem in der frühen Neuzeit, in der die Politik sehr deutlich macht, dass sie für sich in Anspruch nimmt, das Recht zu bestimmen, das Recht zu determinieren, in der religiöse Akteure nach wie vor davon ausgehen, dass das Recht auch in eine religiöse Ordnung eingebunden sein muss und in der die Juristen die Eigenlogik des Rechts zu stabilisieren versuchen und das eigentlich auch eine ganze Weile lang der Souverän tun können, weil diese enge Verbindung zwischen Wissenschaft und Recht akzeptiert ist und auch institutionell stabilisiert wird.
Eine universale Rechtswissenschaft bildete die Grundlage für die relativ große Unabhängigkeit der Juristen.
Das Recht gewinnt ja gerade seine Autonomie und wird zu einem gesellschaftlichen Funktionsbereich dadurch, dass es sich mit der Wissenschaft gleichsam kurzschließt. Also ausdifferenziert hat sich im Mittelalter eigentlich die Rechtswissenschaft als ein Gesellschaftssystem, nicht eigentlich das Recht oder die Wissenschaft im modernen Sinne.
Die Rechtswissenschaft befasste sich vor allem mit der Entwicklung einer juristischen Methodik. Darauf fußte auch ihr universaler Anspruch. Sie sollte über die Grenzen der Länder hinweg gelten.
Wenn man in die Vergangenheit schaut, sieht man, dass die Rechtswissenschaft, genau wie alle anderen Wissenschaften, eigentlich lange Zeit bis ins 18., auch noch zu Teilen bis ins 19. Jahrhundert eine globale Wissenschaft ist. Das heißt, man lernt das Recht, man studiert das Recht und es ist kein Problem eigentlich im Ausland Jura zu studieren, weil man methodische Fähigkeiten, Kategorien, grundlegende Begriffe lernt. Das bedeutet nicht, dass überall gleiches Recht gilt. Man lernt ja nicht an der Universität eigentlich zu diesen Zeiten das Recht und die Regeln, die man anwenden soll, sondern man lernt, juristisch zu argumentieren, juristisch zu denken, juristisch zu entscheiden.
Spätestens im 19. Jahrhundert lösten sich allerdings die universalen Ansprüche des Rechts auf, so Niels Jansen.
Diese Universalität, die ist zerbrochen im 19. Jahrhundert infolge von Nationalisierungsprozessen, auch weil man das Recht zunehmend auf den Staat bezogen hat und weil man die juristische Ausbildung zunehmend ausgerichtet hat an der Rechtspraxis. Und dann lernt eben jeder Jurist in seinem Land das, was man wissen muss, um das Recht eines bestimmten Landes, einer bestimmten Rechtsordnung anzuwenden. Und damit zerbricht eigentlich die Vorstellung einer globalen Rechtswissenschaft und eines globalen Rechtsdenkens in viele. Jering hat das einmal die Landesjurisprudenzen genannt.
Der deutsche Rechtswissenschaftler Rudolf von Jering hatte diesen Prozess schon im 19. Jahrhundert vorhergesehen. Verschärft wird er dadurch, dass sich die sogenannten Landesjurisprudenzen zum Teil vermischen, so der Münsteraner Religionssoziologe Detlef Pollack.
Man sieht das daran, dass zum Beispiel darüber diskutiert wird, ob innerhalb der westlichen modernen Gesellschaften im Familienrecht vielleicht sogar die Scharia Gültigkeit beanspruchen kann. Und mein Eindruck ist, dass an vielen Stellen dieser Universalitätsanspruch der Rechtswissenschaft, den ich auch eigentlich mit der Entwicklung der Rechtswissenschaften verbinde, dass der zum Teil zurückgenommen wird, damit Konflikte, wie sie im Zusammenleben zwischen Menschen entstehen, auf eine Weise gelöst werden können, die den Menschen dann auch entgegenkommen, die ihren Bedürfnissen mehr entsprechen, sodass sie also die Rechtsprechung auch in der Lage sind zu akzeptieren.
Nationale wie internationale Rechtssysteme überlagern sich immer häufiger. Dies sei zwar ein unübersehbarer Prozess.
Man kann aber auch sehen, dass in unseren Tagen natürlich wieder eine europäische Rechtswissenschaft entsteht, noch ein bisschen ihren Weg suchen muss natürlich, weil die auch noch gar nicht ihre Formen genau gefunden hat. Aber das ist einfach schon deshalb notwendig, weil sich natürlich in der Rechtsprechung des EuGH und in der Rechtsetzung der Europäischen Union eine europäische Rechtsordnung herausbildet. Und ähnliche Prozesse sieht man auch auf globaler Ebene, weil es natürlich auch ein globales Handelsrecht gibt, globales Sportrecht gibt, globales Internetrecht geben muss, weil viele Phänomene, zentrale Phänomene unserer modernen Welt natürlich vor den Grenzen des Staats nicht Halt machen.
Und das erfordert, unabhängig von der praktischen Rechtsprechung, eine starke, eigenständige Rechtswissenschaft.
Recht in der Rechtswissenschaft kann es nicht darum gehen, Fälle zu entscheiden. Fälle entscheiden die Juristen in der Praxis. In der Rechtswissenschaft muss es darum gehen, Entscheidungsmöglichkeiten zu analysieren, zu vergleichen und damit die Rechtspraxis überhaupt zu verstehen.
Darum plädiert Niels Jansen auch für eine Veränderung in der wissenschaftlichen Ausbildung der Juristen. Sie soll stärker an der grundlegenden Methodik orientiert sein als an umfassenden Kenntnissen der alltäglichen Rechtsprechung.
Meines Erachtens sollte die Rechtswissenschaft ihre Aufgabe eigentlich nicht darin sehen, das Recht einer konkreten Rechtsordnung zu beschreiben, also die einzelnen Regeln, sagen wir mal, in praxisorientierten Kommentaren niederzulegen, sondern sie sollte die nationalen Rechtsordnungen reflektieren, gemeinsame juristische Kategorien entwickeln, die man eben sozusagen aus europäischer oder globaler Perspektive dann nutzen, anwenden kann und damit auch sozusagen die geistigen Grundlagen legen, die intellektuellen, wissenschaftlichen Grundlagen legen, die erforderlich sind, um das Recht dann von Gesetzgebern und Richtern rational fortbilden zu lassen.
Das war aus Kultur- und Sozialwissenschaften. In der Sendung Forschung aktuell wird es morgen unter anderem um Patientenvertreter gehen. Sie gewinnen an Einfluss, doch ihre Fortbildung wird nicht weiterentwickelt.
Die Musik in unserer Sendung heute kam von der CD Hikikomori von der Gruppe Enders Room. Am Mikrofon war Matthias Henjes. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.